Jesaja 61, die Verse 1 bis 3 lauten: Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten die Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Wir wissen, dass Jesus diese Verse zitiert hat in seiner Heimatstadt, und allerdings hat er nach dem angenehmen Jahr des Herrn abgebrochen, nichts mehr vom Tag der Rache gesagt. Aber der interessante Teil hier, den habe ich auch dick gemacht, ist da mit den Bäumen der Gerechtigkeit. Wir wissen heute, dass die prophetischen Ankündigungen bezüglich des Heilsbringers der Juden, des Gesalbten, des Messias, des Immanuel wahr geworden sind. Sie wurden durch Jesus Christus erfüllt. Er lebt mitten unter uns. Ja, Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Heiligen Schriften haben sich da erfüllt. Und wir werden hier in diesem prophetischen Abschnitt Bäume der Gerechtigkeit genannt. Ja, nun sind aber nicht alle Bäume unbedingt gute Bäume. Also, ich war echt erstaunt. Also die Eibe ist ein super giftiger Baum, der mit seinen schönen roten Früchten leuchtend ist und recht verlockend, aber den du auf deinem nächsten mediterranen Reise oder in einem schönen Garten begegnet, sei vorsichtig. Im schlimmsten Fall kann das hochkonzentrierte Gift in Samenzweigen und Nadeln zu Herzstillstand führen, laut dieser Aussage hier. Und es ist so, dass erstmal dein Herz beschleunigt, dann extrem verlangfallt und dann Game over, ne? Und nun denkst du, na gut, ich fahre nicht so gerne in den Süden in den Urlaub, aber selbst in unseren Gefilden, ja, ich persönlich war geschockt bei meiner Recherche, dass der von mir sehr geschätzte Goldregen also ein gefährlicher Baum ist. Ja, der kann nämlich auch wirklich zu giftigen Sachen führen und zu Tod durch Atemlähmung, wenn man davon irgendwie sich einen Nadeltee braut oder sowas. Also der Schein kann trügen, ihr Lieben. Beides wunderhübsche Bäume. Und auch Jesus hat von Bäumen geredet. Jesus hat tatsächlich in unserer Feldpredigt, wir gehen ja so langsam da jetzt durch seit einigen Wochen, Folgendes gesagt: Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Das sagt Jesus in der Feldpredigt, und was mir halt aufgefallen ist, dass er diesen direkten Vergleich macht, ne? Der gute Baum, der gute Mensch, ja, so bezeichnet er sie in dieser Parallele. Und bei den anderen Baum und Mensch, die sind halt schlecht. Und das ist etwas, was wir nicht in unserer modernen Gesellschaft ganz so gerne mal hören. Hier gibt es nichts Graduelles an der Aussage. Es ist eine Aussage, die ein nur Ja oder Nein hat, die nur Schwarz oder Weiß hat. Es gibt nur Gut oder Schlecht in diesem Gleichnis hier, in dieser Parallele. Und es ist so, als würde Jesus mit einem für unser Verständnis sehr harten Schwarz-Weiß-Denken hier aufwarten. Und das ist in gewissem Sinne auch so, erklärt sich aber, wenn wir den Zusammenhang etwas genauer betrachten. Denn diese Art von Gleichnis und Vergleich von der menschlichen Natur und einem Gleichnis, wovon Gut und Böse geredet ist, bezieht sich auf die zwei unterschiedlichen Naturen, die wir so als Christen erleben können. Also, ich nehme jetzt mal ein paar andere Bibelstellen hier und lese vor aus dem Mose, erste, aus dem Schöpfungsbericht. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also nicht der Baum der Erkenntnis des Bösen, sondern oder des, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann lesen wir aus Kolosser 3, 2-3,5 Verse, da heißt es, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Paulus, wie an manch anderer Stelle, betont, dass das Evangelium mit seiner Kraft zu erlösen keine intellektuelle Kapazität, sondern eine geistliche Kraft ist. Ja, das Evangelium, für das wir uns nicht schämen, ist Gottes Kraft, die jeden selig macht, der daran glaubt. Das heißt, das Evangelium ist nicht für Leute ab IQ 100 oder für Leute, die ihr Essen mit Messer und Gabel essen, sondern es ist für alle Menschen. Und es ist ein Vorrecht, sicherlich, wenn man in einer schönen Zivilisation aufwächst, aber es ist nicht notwendig, um das Evangelium zu verstehen und ein guter Christ zu sein. Seid ihr noch bei mir? Amen, ja, predige es, Bruder, ja, super. Es gibt Hoffnung, jetzt hätte ich mal noch was Böses gesagt, für den und jeden. Worum geht es? Hier mit altem Gewand und neuem Gewand, ja, es geht darum, dass der erlöste Mensch durch die neue geistliche Geburt die gute Wesensart, die Natur Christi, das ist der gute Mensch, die Natur Christi empfangen hat. Das ist eine Wesensart, ein geschlossenes System, würde der Computeranalytiker sagen. Ja? Ein eigenständiger Code. Ja? Und der unerlöste Mensch, der handelt zwangsläufig aus seiner egozentrischen alten Natur, nämlich selbstbestimmt und selbstherrlich. Er verfehlt das Ziel, das Gott für ihn hat, er sündigt. Ja, noch mehr, er ist ein Sünder. Nun, die gute Nachricht ist, dass für jeden, der da glaubt, die Gnade parat steht, eine neue Natur zu bekommen. Es ist ungefähr so, dein Auto ist so, die Karosserie ist dein äußerer Mensch und du fährst da drin, du bist der Wille, der Verstand, der Lenker da drin und dein Motor, das ist die Natur, die dich vorantreibt. Ja? Und wenn deine alte Natur, die kannst du durch eine hochmoderne, bessere, eine alte umweltunverträgliche gegen eine umweltverträgliche eintauschen. Das ist jetzt ein Gleichnis, versteht mich nicht falsch. Worum es mir geht, ist einfach hier den Punkt zu machen, dass Jesus in seinem Gleichnis tatsächlich nicht von zwei Menschen mit derselben Wesensart spricht, wovon der eine gut und böse ist, sondern dass er von einem Menschen mit guter Wesensart und einem anderen Menschen mit böser Wesensart redet. Und dass diese beiden Naturen überall in der Schrift belegt sind. Schauen wir uns das mal klärend und vertiefend noch einmal an. Erinnert euch, im Zusammenhang sprachen wir in der Predigt davor von dem Splitter im Auge unseres Nächsten und dem Balken in unseren eigenen Augen. Und wir haben schon festgestellt, dass auch Holz immer ein Bild für die alte Natur ist, für diese schlechte Natur, diese alte Natur, die Jesus hier schlecht nennt, ist. Und das heißt, dass der Balken in meinem Auge, der mich blind macht, aus dem Holz geschnitzt ist, aus dem, vom Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen. Schauen wir uns das also an. Es heißt in Römer 6, Vers 23 ist das, dass der Lohn der Sünde der Tod ist und dass die Gnade oder die Gnadengabe Gottes das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Und auch hier werden eben diese beiden Lebensarten oder Lebensweisen miteinander gegenüberstellend verglichen. Das ist die Art, wie die hebräische Sprache versucht zu lehren, durch eine vergleichende Gegenüberstellung. Die geistliche Natur, die ist selbstlos. Die kann nicht anders, als sie sieht, sie hat geistliche Wahrnehmung, sie hat die richtige Motivation. Das heißt, daraus ergeben sich jetzt viele Konsequenzen, die wir uns gleich anschauen werden. Aber wir wollen erst einmal festhalten, Sünde findet immer nur statt, wenn du im Fleisch bist, wenn du aus dieser alten, was Jesus den schlechten Baum nennt, aus dieser Wesensart handelst. Und das Gute, das Gottgemäße ist, wenn du in der Christusnatur handelst. Und das ist ein wesentlicher Punkt, der oft in der christlichen Lehre übersehen wird. Werksgerechtigkeit übersieht diesen Punkt immer, weil Werksgerechtigkeit davon ausgeht, dass du dich selbst an deinem Schopf aus der Misere rausziehen kannst, dass du die alte Natur verbessern kannst, so dass sie nett und hübsch ist und dass sie Gott wohlgefällig ist. Das ist Religiosität. Das versuchen Moslems, Buddhisten, viele Christen. Das versuchen alle möglichen, auch Leute anderer Weltanschauung. Die wollen gute, nette, liebe, nette Menschen sein. Und das ist auch nicht verkehrt, hört richtig hin. Aber es geht darum, dass die geistliche, dass die fleischliche Natur, die egozentrische Wesenart, ist blind für Geistliche, für Geistliches. Die kann es nicht verstehen. Und darum schauen wir uns das noch einmal tiefer an. Wie sieht das also aus? Du wirst Christ, das heißt, du wirst von neuem geboren, du bekehrst dich, du wirst gläubig, benutze irgendwelche Worte. Was passiert da in der geistlichen Welt? Was passiert da im Hintergrund? Wenn du wirklich durchbrichst und ein Christ wirst, wie er im Buche steht, dann wirst du von neuem geboren aus Geist und Wasser, sagt Jesus in Johannes Evangelium. Das heißt, du empfängst diese neue Natur. Wer habt schon viel davon gehört, weiß ich. Einige ganz viel, andere weniger. Aber lasst uns das heute noch mal vor Augen führen. Diese Natur, da ist all das Gute drin. Ja, die gute Baum wird an seiner Frucht erkannt. Das heißt, immer dann, wo du siehst, dass der Wille Gottes geschieht, ist diese Natur am Werke. Und da, wo du siehst, dass auch getarnt Nettes, aber in Wirklichkeit nicht Nettes passiert, von böse bis geheuchelt, bis unschuldig gedacht, es wäre das Gute. Da ist die alte Natur dahinter, die Natur ist, in der die Sünde hineinverdammt ist. Das heißt, Sünde spielt sich immer nur da ab, wo ein Mensch in dieser alten Natur tätig ist. Und der Wille Gottes kann sich nur abspielen, wo ein Mensch in der geistlichen, in dieser neuen Natur unterwegs ist. Das ist ganz interessant. Wie ihr hier liest auf unserer Folie, habe ich das mal so wie Staatsbürgerschaft genannt. Ja, erlöst sein ist zuerst einmal ein Rechtsstatus. Ja, durch den geschlossenen Bund, durch die neue Geburt. Die rechtliche Verurteilung für all die Sachen, die ich gemacht habe, die liegt auf Jesus Christus. Die hat er am Kreuz für mich getragen. Ich bin erlöst. Ich bin ein freier Mensch durch die Gnade Gottes. Halleluja! Ob du das willst oder nicht, ob dir das gefällt oder nicht, ob du das bejahst oder nicht. Ich bin frei. Kannst du das von dir sagen? Weil du diesen Rechtsstatus hast. Ich habe den Reisepass, auf dem steht Himmelsbürger. Der ist mir jetzt schon gegeben. Ich habe Heilsgewissheit. Wie kann man das haben? Der religiöse Mensch, der weiß das nicht. Aber der christliche Mensch weiß das sehr wohl. Warum bin ich so vehement? Weil ich möchte, dass ihr den Unterschied zwischen dem rechtlichen Status versteht und dem Alltagsleben, sage ich jetzt mal. Im Alltag spielt es nämlich doch eine große Rolle, wo ich mich gerade aufenthalte. Zum Beispiel werde ich jetzt nach Uganda wieder mal reisen noch, bevor das Jahr vorbei ist. Und da werde ich wahrscheinlich Auto fahren und die wollen, dass ich auf der falschen Seite von der Straße fahre. Also ich mache ja einiges, aber auf der falschen Seite fahren, das werde ich doch nicht machen. Würdest du auf der falschen Seite Straßen fahren wollen? Ja. was passiert? Ich komme nach Uganda, wo Linksverkehr ist, ja, und ich muss mich an wessen Gesetze halten? Wessen Gesetze gelten in Uganda? Die von Uganda. Und so ist das auch hier. Ich bin ein Staatsbürger des Himmels, aber es kommt darauf an, wo ich mich aufenthalte. Und ich habe als Christ die Wahl zwischen der alten Wesensnatur und der neuen Wesensnatur. Und einer der ersten Befehle, der an uns als junge Christen gilt, ist, töte die alte Natur. Verlass diesen Ort. Geh ins gelobte Land. Fang an, im Geist zu leben und zu wandeln. Amen, Bruder, predige es. Ja, mehr davon. Du hast die Wahlfreiheit, aber sie hat natürlich Konsequenzen. Denn wenn wir gemäß dem Fleisch leben, müssen wir sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben, heißt es in Römer 8, Vers 13. Mit anderen Worten, Gott hat mir Autorität, Vollmacht gegeben. Er hat mich legal mir die Staatsbürgerschaft gegeben und er sagt, ich möchte, dass du in dem Land lebst, für den dieser Ausweis gilt. Und in dem Land kannst du nur im Geiste leben. Bis zur körperlichen Auferstehung nach am Ende der Tage können wir darüber reden. Aber erstmal hier bleibt dir nichts anderes übrig. Mit anderen Worten, wir alle sind zu viel in unserem Christsein zwischen diesen beiden Naturen hin und her marschiert. Wir alle haben zu viel, wenn es uns in der einen Zone zu heiß wurde, in die kühlere gewechselt und wenn es uns dann hier unbequem wurde, wieder darüber. Ja, und das nennt man schlimmstenfalls Heuchelei. Aber es ist einfach auch die Realität, dass der geistliche Mensch, die neue Geburt, dass dieser geistliche Mensch wachsen muss und das ganze menschliche Verhalten durchdringen muss, sodass dieser Mensch sich in dem Bereich aufhält, sodass er im Geist leben kann. Jesus Christus spricht, ihr in mir und ich in euch. Ja, er spricht davon, bleibt in mir. Im Idealfall ist es also so, dass jetzt, ich nehme mal ja irgendjemanden hier, dass Christus mit seinem Potenzial, die neue Natur, durch den Glauben an diese Gnade in das Leben kommt und dass sie dann wachsen soll und das Leben durchdringen soll, sodass unser ganzes Verhalten, unsere Motive, unsere innere Welt so ist, wie diese geistliche Natur es möchte. Und da gibt es eben dann eine ganze Menge Arbeit für uns, wie wir wissen. Ja, denn es sieht halt so aus, dass wir tatsächlich Erneuerung brauchen in unserem Denken dann, Erneuerung in unserer geistlichen Gesinnung. Wir brauchen immer wieder Treibstoff, um in die richtige Richtung zu gehen. Und wir sollen also lernen, diesen neuen Menschen nicht nur anzuziehen, sondern auch anzubehalten. Lesen wir im Epheser, mir hat diese Übersetzung echt geholfen, also ich finde das richtig toll hier, was hier steht. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen, den alten schlechten Baum, abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf Wahrheit gründen. Deutlicher, finde ich, geht es kaum noch. Was heißt das? Jetzt kommen Kernsätze. Es geht beim Geistlichwerden nicht darum, ein möglichst guter Mensch in seinen eigenen Augen zu werden. Ich wiederhole das. Es geht beim Geistlichwerden nicht darum, ein möglichst guter Mensch in seinen eigenen Augen zu werden. Gott verlangt nicht, dass du da an dir rumbastelst in deiner alten Art, sondern es geht darum, den alten Menschen abzulegen. Es geht darum, die alte Natur als Auslaufmodell abzuschaffen. Und da gehen massiv die Probleme für viele los, weil der alte Mensch aus sich heraus eben das so nicht richtig begreifen kann. Erst wenn er von neuem geboren ist und diese Natur hat, dann sagt er, naja, ist ja ganz klar, hier ist alles okay. Also ich bin nicht mehr erlöst heute als an dem Tag, nachdem ich erlöst wurde. Ich bin immer noch gleich erlöst, ich habe den Schein. Ja, die Erlösung ist mein damals wie heute. Heute habe ich das Powerpack besser ausgepackt, hoffe ich doch. Aber selbst das ist Gnade. Aber was wir alle immer wieder tun, ist, dass wenn wir aus dem Geist fallen, wenn wir also in unserer alten Natur leiden und dann jemanden mal in unserer Wut die Meinung sagen oder irgendeine blöde Bemerkung machen oder irgendwas, dass wir dann statt umzukehren mit dem Ziel, wieder im Geist zu sein, wir umkehren mit dem Versuch, ein braver, lieber, netter Mensch zu sein. Und wie lange funktioniert das? Bis der Nächste deinen Bären krault oder dir auf die Zehen stippst, bis du bei der Begrüßung übersehen wirst, bis einer Musik spielt, die dir nicht passt oder was. Das ist ernst, ihr Lieben. Der Teufel möchte, dass du nicht wechselst in die geistliche Natur und da anfängst zu leben permanent. Dann wirst du eine Bedrohung für den Feind. Er möchte, dass du immer wieder versuchst, einfach nur ein besserer alter Mensch zu werden. Wenn ich diese Sprüche höre, das ist ja ein ganz netter Mensch, der ist nur nicht erlöst. Ja? Wenn ich solche Sprüche höre, da gehen bei mir die Nackenhaare hoch. Da hat jemand nicht verstanden, das ist egal, ob der böse oder gut ist, der Mann ist ohne Christus unterwegs, der hat die Gnade bisher verpasst. Und egal, ob das ein Netter oder ein ist, der braucht Erlösung. Und manchmal sind die so netten, braven, die es am schwierigsten einsehen wollen, dass sie Hilfe nötig haben. Deswegen bekehren sich so viele Menschen, wenn sie richtig entweder Mist gebaut haben oder wenn sie in einer riesigen Notlage sind, weil sie dann überfordert sind. Die alte Natur ist natürlich davon überfordert. Dann sagt sie, Gott, hilf mir. Und Gott in seiner Liebe und Gnade, die ja immer unendlich ist, kommt und sagt, okay, wenn das der Punkt ist, wurde dich bekehrt. Aber die Motive und die Gründe, warum du die Gegenwart Gottes suchst und versuchst, im Geist zu leben, müssen sich schon mal wandeln im Laufe der Zeit. Sonst wirst du dein Leben immer als Babychrist, als fleischlicher Christ verbringen oder als intellektueller Christ, der alles besser weiß und der eine Sophie, habe ich ja hier in dieser Predigt, ich sage das mal, einen süffisanten Richtgeist mit dir rumträgst, ja, der alles besser weiß oder so, dann bist du am Ende verführt. Ich sollte vielleicht etwas liebevoller, ruhiger reden. Ich möchte, dass du das verstehst. Du verschwendest und ich verschwende, wir alle verschwenden Energie, die wir woanders viel besser einsetzen können. Wir bräuchten einfach nur zu sagen, Gott, ich brauche mal wieder volle Gnade. Vergib mir und einfach in den Geist. Und er gibt ja gerne. Ja? Und dann, wenn du im Geist bist, dann kannst du auch daran arbeiten, im Geist zu bleiben. Dann kannst du sagen, ich muss das Alte nicht verbessern. Der alte Roland muss sterben. Der muss nicht verbessert werden. Der muss auch nicht mumifiziert werden. Der muss sterben. Und darum geht es, wenn Jesus davon redet. Er sagt, du kannst sagen, was du willst. Der Balken in deinen Augen ist das Problem. Denn das ist deine alte Natur, die dir im Wege steht. Du stehst dir selbst im Wege mit deiner eigenen alten Natur. Das alte Wesen dauerhaft zu besiegen, darum geht es Jesus. Er sagt in dem nächsten Vers, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Steht da vor der Crowd und sagt es ihnen einfach ins Gesicht, diesen Leuten. die das cool fanden. Das heißt in den Versen vor der Feldpredigt, dass die Massen von überall her strömten, ja, dass die Leute ihn hören wollten, dass Heilungen, Zeichen, Wunder, Befreiungen, dass eine gigantische Welle von Guten durch das Charisma Jesu ausfloss in die Menschenmenge. Und die waren happy, die sind gekommen, die haben schöne Musik gehabt, wahrscheinlich so Reigentanz und so, ne, auf ihre Art halt Lobpreis gemacht und so. Und dann haben sie die tollen Prediger, angeblich einer der besten Prediger, den es mal auf dem Planeten gab, gehört. Aber dieser Prediger, der war nicht ganz glücklich. Jesus sagte in diesem Gleichnis hier, dass er Wert drauf legt, dass wir die Sachen tun, die er uns offenbart. Alles andere ist gefährlich, sagt er. Er sagt also, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Und dann sagt er eben, das schlecht gebaute Haus ist da, wo die Schlussstelle von Erkenntnis zur Umsetzung nicht besetzt ist. Ja, wo Erkenntnis zum Merkmal selbst wird. Das habe ich in diesen einfachen Ländern gelernt. Du kommst auf ein Dorf und da ist jemand, der kann gerade mal lesen. Bei Schreiben wird es meistens dann ganz schwierig. Aber er kann wenigstens seine Bibel lesen. Und der Mann hat eine ganze Gemeinde aufgebaut, kann noch nicht mal richtig schreiben oder so. Ja, aber der hat einfach was gemacht. Und das ist einfach der Punkt. Er hat das, was er an Erkenntnis bekommen hatte, umgesetzt. Er hat nicht einfach nur Erkenntnis gesammelt. Die neue Natur ist die gehorsame Natur. Damit du ewig versöhnt mit Gott in ihr leben kannst, ist Christus für dich am Kreuz gestorben. Wir reden immer noch von all dem, was aus Gnade zur Verfügung gestellt ist. Es ist dies, das immerwährende Leben mit dem Vater und dem Sohn, vertraut miteinander zu leben, worum wir werben. Das ist frei nach Johannes 17, Vers 3. Erlöst sein heißt ja versöhnt sein, heißt ja in der Verbindung mit Gott zu leben. Es ist ja nicht ein Zustand, wo nur ich wieder alleine bin. Das unterscheidet ja die neue Natur so sehr von der alten, dass sie eine Gemeinschaftsnatur ist. Ja, dass du mit Gott in einer Einheit, in einer Verbindung, so wie du geschaffen wurdest, in einer ungetrübten Verbindung zusammenlebst, wogegen die alte Natur immer in sich blind eingeschlossen ist. Ja, aber wie viel haben wir davon umgesetzt? Und da hat mich dieses Wort hier, dass ihr hier seht, dass hier Vertiefte heißt, es gibt es tatsächlich nur in der Elberfelder Übersetzung, das wird sehr geschickt in einem anderen Zusammenhang immer mit viel gegraben, tief gegraben oder so übersetzt. Aber korrekterweise ist es eigentlich hier in der Elberfelder am besten übersetzt. Es heißt, er grub und vertiefte. Und wer schon mal ein richtig großes Loch gegraben hat, der weiß, dass das stimmt. Du fängst an und gräbst. Und irgendwann hast du ein Loch und dann kommt einer und sagt, tiefer. Und dann vertiefst du. Dann musst du die Seiten schachten, weil du weiterkommen musst. Ja? Dann musst du nochmal wieder nach unten. Und erinnert euch, vertiefen bis wann? Bis es nicht mehr weitergeht. Aber wir geben oft sehr früh auf. Deswegen ist dieses Wort hier erwähnt. Ja, es gibt einen Punkt tatsächlich, wo man auf den Felsen kommt. Aber wer schon mal ein großes Loch gegraben hat, der weiß, man hört gerne früher auf. Es ist Zeit für die Mittagspause. Ne? Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich glaube einfach, dass die heutige Predigt am Ende einfach eine Werbung für das Vertiefen sein soll. Denn wenn wir das als Gleichnis auffassen, dass Jesus hiervon spricht, dass ein Mensch, der ein gutes Christentum aufbauen will, das dem Sturm der Zeit standhält, dass er also graben und vertiefen muss, und dieser Dreck, das ist dein altes Wesen. Wir wissen, der Felsen ist Christus, ja? Und er sagt, wenn du dein Lebenshaus auf den Felsen, auf Christus gründen willst, dann muss der Dreck weg. Und das ist eine Menge Dreck. Bei mir. Nur bei mir. Nein, bei uns allen, sagt Jesus. Jeder. Wir alle haben diese alte Wesensnatur. Wir sind mit ihr geboren worden. Und Jesus Christus ist derjenige, der gekommen ist und uns die Alternative eröffnet hat, von neuem geboren zu werden, die neue geistliche Natur zu empfangen, sie zu nähren und zu stärken, nicht durch ganz viel dies und das, durch Gehorsam der offenbarten Wahrheit gegenüber zu stärken. Nichts macht deinen Geist stärker, als Täter des Wortes zu sein. Und dann wird diese Natur wachsen, wird deine Motive läutern, wird deine Verhalten bessern, deine Sprache etwas weniger wild machen. Arbeite ich immer noch dran. Ja? Und dann wird diese Natur herrschen in dir. Aber diese Natur, die kann nur so lange in dir herrschen, solange du Jesus Herr sein lässt in deinem Leben. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage, was ich euch zeige, was ich euch offenbart habe, was ihr verstanden habt, was euch gesagt wurde. Jeder hat die Möglichkeit, aus Glauben in die Gegenwart Gottes zu treten, weil Jesus diesen Weg freigemacht hat. Jeder, sobald du in das Licht trittst, in die Gegenwart kommst, hat Information von Gott. Und wenn es nur ist, tu Buße von dem und jenem. Und jeder von uns hat die Fähigkeit, das, was Jesus ihm zeigt, egal wo er jetzt auf dem Weg ist, auch umzusetzen. Sonst würde Jesus uns zu Sündern machen. Kann er nicht sagen, hör auf zu rauchen und dann nicht die Kraft geben, nicht mehr zu rauchen. Das wäre mies. Und so ist er ja nicht. Es mag für uns wie ein Kampf noch aussehen. Bei mir war es echt heftig. Der Nikotin hatte mich sehr fest im Griff, ihr Lieben. Es war echt eine Gebetserhörung. Man hat in der kleinen Gruppe für mich gebetet und danach war ich endlich frei. Ja? Und das, was ich mir wünsche, ist, dass ich so tief im Geist verwurzelt, so tief in der Demut verwurzelt bleibe und bin, dass ich nicht von jeder Kleinigkeit da wieder rausgejagt werde. Dass ich weiter vertiefe. Da gibt es verschiedene Bilder. Das ist wie mit einem Baum. Es hilft nicht, wenn du bei dem Baum nur mal da und dort ein Zweiglein wegmachst. Dann hast du mal einen Augenblick Ruhe oder eine Saisonruhe. Aber dann wächst das Zeug wieder. Du kannst den Goldregen oder die Eibe nicht einfach nur zurückschneiden und hast damit das Problem gelöst. In manchen Fällen hast du dann im Jahr drauf mehr Frucht, wenn du zurückschneidest. Und dann hast du noch mehr Probleme von derselben Art. Passiert. Aber was sollen wir tun? Und das ist jetzt sozusagen dann die Schlussfolgerung der heutigen Predigt. Lasst uns mit Einsatz die Axt an die Wurzel unseres alten Wesens legen. Lasst uns nicht uns damit zufrieden geben, dass wir viel wissen, dass wir schon viel erlebt haben, dass wir in der persönlichen Reife angekommen sind, viele in unserem Alter. Lasst uns nicht ruhen, sondern lasst uns erkennen, dass es tief in uns noch Dinge gibt, wo wir die Axt anlegen müssen, wo wir einen richtigen Abschied nehmen müssen von Dingen, die wir immer noch nicht bearbeitet haben. So dass Jesus immer ununterbrochener als Bestimmer unseres Lebens gefolgt wird. Das ist die Schlussfolgerung, zu der ich möchte, dass du kommst heute. Lass uns graben und vertiefen, bis unser ganzes Dasein auf die feste Verbindung mit Jesus gegründet ist. Wir verwurzelt sind in Christus. Lasst uns nicht müde werden im Gutes tun. Lasst uns weitermachen, darin die geistliche Natur in uns voranzubringen, dass sie in allem herrscht, dass sie uns durchdringt. Und zu guter Letzt, ich komme so langsam zu dem Punkt, wo mir diese ganze Feldpredigt anfängt, Spaß zu machen. Ich möchte schließen mit diesen 5 Aussagen zu echter Jüngerschaft. Echte Jüngerschaft arbeitet am Bleiben in Christus. Echte Jüngerschaft kehrt möglichst schnell zurück unter Jesu Herrschaft, also wechselt wieder in die geistliche Natur. Echte Jüngerschaft arbeitet kann eine balkenfreie Sicht erlangen. Ihr Lieben, ich werde nicht aufhören, ein überwindendes Christentum da zu verkündigen, wo ich stehe. Und ihr wisst, dass ich ein Mensch mit Fehlern bin, mit vielen Fehlern. Aber ich werde nicht die Wirklichkeit, die die Schrift uns zeigt, dass wir tatsächlich ein überwindendes Leben leben können, außer Acht lassen, damit ich niemandem das Gefühl gebe, oh, der verlangt zu viel von mir. Nein, Gott verlangt nicht zu viel. Gott schenkt so große Gnade. Und er möchte, dass wir Probleme in unserem Leben überwinden. Und er gibt viel Kraft und Möglichkeit. Er ist nicht das Problem. Ja, man kann die alte Natur besiegen. Jesus sagt, wenn du den Balken entfernt hast, dann sieh zu, wie du deinem Bruder hilfst. Und dann ist nämlich tatsächlich dein Bruder nicht mehr derjenige mit den großen Problemen, sondern dann achtest du ihn hoch und sagst, ach, das habe ich auch schon mal erlebt. Ich bin dann 135 Mal dran gescheitert. Aber wenn du das machst, kannst du den Splitter raushaben. Ja? Es ist möglich. Viertens, echte Jüngerschaft wird an ihrer Frucht erkannt. Es ist ein großer Unterschied zwischen Glaube und Anmaßung. Es ist ein großer Unterschied zwischen Nettigkeit und in den Werken zu wandeln, die guten Werke, die Gott zuvor bestimmt hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir können Bestimmung, Berufung ausleben. Gott hat uns dazu befähigt, mit Talenten genau maßgeschneidert dafür. Fünftens, echte Jüngerschaft sucht Gottes Gegenwart, empfängt Weisung und führt sie aus. Auf welchem Level von Reife auch immer. Komm zu Jesus. Nimm diese Verbindung, die durch den Glauben an seine Gnade ist, immer wieder auf. Was auch immer du da an geistlicher Wahrnehmung hast, was auch immer du hörst, Gott verschwendet nichts. Manchmal sagt er etwas früh, damit wir Veränderung erfangen, dass wir es schlussendlich später tun können. Aber dann kommt das nur, wenn wir hinhören und die Veränderung bejahen. Im Endeffekt ist die Frage, ob du sagst, ja Herr, hier bin ich, sende mich. Oder ja Herr, ich will das mit deiner Hilfe, in deiner Kraft verändert sehen in meinem Leben. Nicht aus meinen eigenen schwachen Kräften heraus. Ich will lernen, im Geiste zu leben. Halleluja. Und so werden wir auch jetzt wieder ganz kurz, womöglich sogar ohne Musik, nochmal 2, 3 Minuten die Augen schließen, wenn du möchtest, kannst und überlegen, was spricht Jesus durch die Feldpredigt zu dir? Was hat der Geist Gottes dir aus den Verkündigungen der letzten Wochen und auch heute aus der Feldpredigt gezeigt, offenbart, dich wahrnehmen lassen? Entscheide dich, das umzusetzen. Himmlischer Vater, ich bete durch Jesus Christus, deinen Sohn, Herr, unseren Heiland und Erlöser, Herr, dass du uns allen hilfst, die Worte der Heiligen Schrift neu auch als ein Spiegel zu erleben, in dem uns gespiegelt wird, wer wir sind und wer wir sein können, Herr, indem du durch den du auch dich uns offenbarst, zu uns sprichst, uns einen Weg führst, einen Weg in die Herrlichkeit, einen Weg in ein sanftes Joch und eine leichte Last, einen Weg, in dem Freude übersprudelnd ist und tiefer Friede ist. Halleluja, Herr, indem wir unseren Aufenthaltsort in der Gemeinschaft mit dir normalerweise haben, Herr, und nicht normalerweise nicht. Ich bitte, Herr, dass du uns hilfst in diesen Tagen, Herr, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir auf der richtigen Seite bleiben, Herr, dass wir deine Liebe bejahen und uns verwandeln lassen, Herr, dass wir von fleischlichen Christen zu geistlichen Christen werden, Herr. Vater, ich bete, Herr, dass du Einsichten, die du in der Feldpredigt zu uns redest, gebrauchen kannst, Herr. Vater, ich danke dir dafür. Amen. Ja.